Das möchten wir eigentlich mit dem Mentoring erreichen, dass Kinder diese Erlebnisse sammeln und dass die Grundlage dafür wird, dass sie sich als selbstwirksam erleben und, wenn man so will, dass sie daraus Hoffnung schöpfen für künftige Herausforderungen.
Hope Punk ist ein Podcast über unsere Fähigkeit als Menschen, uns im Angesicht von Herausforderungen für die Hoffnung zu entscheiden. Hoffnung nicht als blinder Optimismus, sondern als Kraft, um aktiv auf eine positive Zukunft hinzuarbeiten. In jeder Folge widme ich mich einem Thema oder einem Gast, der die Hoffnung in irgendeiner Art und Weise in Leben oder Arbeit verkörpert. Mein Name ist Maite Schombuck und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist Dr. Katrin Sachse. 6 Jahre lang hat sie in Hamburg als Jugendrichterin gearbeitet. Heute ist sie immer noch Richterin, aber unter anderem aufgrund ihrer Erfahrungen als Jugendrichterin ist sie auch Vorsitzende des Vereins Zeit für Zukunft, Mentoren für Kinder e.V. Ich habe sie auf einer Veranstaltung kennengelernt, auf der es um das Thema Einsamkeit ging und warum diese ein so drängendes Problem in unserer Gesellschaft ist. Katrin, das wurde schnell klar, ist jemand, der Herausforderungen sieht und diese angeht. Und zwar ebenso hoffnungsvoll wie lösungsorientiert. Sie handelt. Hope Punk eben. Liebe Katrin, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie stehst du zu Hoffnung?
Hoffnung ist für mich eine innere Lebenskraft. Ich habe in meinem Wohnungsflur einen Kunstdruck hängen mit einem Zitat von Albert Camus. Das lautet: Mitten im Winter habe ich erfahren, dass es tief in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt. Und das verkörpert für mich eigentlich mein Verständnis von Hoffnung, nämlich, dass ich auf der einen Seite schaue, welche Handlungsspielräume ich habe und die dann aber mit Energie auch ausfüllen kann. Also auf der einen Seite Freiheit als Rahmenbedingung und sei sie noch vermeintlich so klein, und auf der anderen Seite Hoffnung, ja, wirklich als Kraft, die mich ins Handeln kommen lässt. Also für mich hat das viel auch mit Selbstwirksamkeit zu tun. Und ich glaube, das nimmt mit den Jahren, nimmt das einfach zu, auf je mehr Erfahrungen ich zurückblicke, in denen ich Situationen gut gemeistert habe, desto mehr kann ich darauf vertrauen, dass ich das auch in Zukunft bei Herausforderungen, bei Krisen schaffen kann. Ja, das ist für mich Hoffnung.
Du engagierst dich bei einem Verein, den du mitgegründet hast, Zeit für Zukunft. Und ihr macht Mentoring für junge Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren. Vielleicht kannst du kurz etwas dazu sagen, wie du dazu gekommen bist, das zu tun.
Ja, tatsächlich bin ich 2 Jahre vor der Vereinsgründung selber Mentorin geworden. Ich war damals, wie du auch schon in der Intro gesagt hast, Jugendrichterin in Harburg am Amtsgericht dort. Und dann flatterte mir ein Brief von einer Mentoring-Organisation auf meinen Gerichtsschreibtisch. Und mich hat das so getroffen, muss ich fast sagen, dass ich sofort gesagt habe, ich möchte Mentorin bei euch werden. Und so bin ich dann 4 Monate später, das war Ende 2011, Mentorin für ein damals 9-jähriges Mädchen geworden. Mit der habe ich immer noch Kontakt. Wir sind miteinander befreundet inzwischen. Sie ist 23 und geht einen ganz tollen Weg. Das ist Jaren. Und ungefähr 2 Jahre später wurde dieses Programm sehr abrupt geschlossen. Im September 2013 wurde die Entscheidung getroffen, 3 Monate später alles dicht zu machen. Und es gab damals so mehrere Krisensitzungen, wenn man so will. Und da war auch viel Wut im Raum und viel Unverständnis einfach über diese Entscheidung. Und uns ist es aber in irgendeiner Weise gelungen, diese Wut gut zu kanalisieren und zu was Produktivem zu machen. Und so ist letztlich Zeit für Zukunft gegründet worden. Wir haben noch 2013, am 4. Dezember 2013 haben wir gegründet. Und dann muss man sagen, war das eher ein Prozess als nur so eine punktuelle Entscheidung. Wir wollten erstmal einen Rahmen für unsere eigenen Patenschaften gestalten. Und dann ist irgendwann die Idee entstanden, Mensch, wir haben alle Mentoring-Erfahrung, wir bringen alle gute Kompetenzen aus unseren Berufen mit. Und so hat dann jeder und jede was beigetragen und ist dieser Verein entstanden.
Inwieweit hat deine Zeit als Jugendrichterin in dir überhaupt ein Bewusstsein für die Dringlichkeit dieses Mentorings wachsen lassen?
Als Jugendrichterin habe ich vor allem erlebt, dass junge Menschen ganz leicht
aus der Bahn geworfen werden. Sicherlich nicht verwunderlich, weil die natürlich auch selber noch ihren Weg suchen.
Und wenn man diese Biografien, über die man ja auch in der Gerichtsverhandlung sehr ausführlich spricht, mit dem oder der Angeklagten, mit der Jugendgerichtshilfe.
Ist das so?
Ja, das ist tatsächlich jedenfalls in meinen Verhandlungen, also es ist grundsätzlich so angelegt, dass es auch erörtert wird, weil ja auch die Jugendgerichtshilfe genau für diesen Punkt auch immer mit in der Verhandlung sitzen, die in der Regel vorher mit dem Jugendlichen, der Jugendlichen gesprochen haben oder anderweitig was über die Familie wissen. Und mir war das auch immer ganz wichtig zu sehen, in welche Biografie bettet sich eigentlich der Tatvorwurf ein, um den es da eigentlich geht. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Das ist mal mehr, mal weniger im Vordergrund in so einer Verhandlung, aber spielt doch immer eine Rolle. Und wenn man diese ganzen hunderte von Biografien, wenn man die runterbricht auf einen gemeinsamen Nenner, dann ist es so, dass diesen Jugendlichen eine Bezugsperson fehlt. Jemand, der ihnen zuhört, der sie ernst nimmt, der wirklich uneingeschränkt für sie da ist und der ihnen mit Wohlwollen gegenübertritt. Ganz oft können die Eltern das aus verschiedenen Gründen nicht. Das war, glaube ich, der Grund, warum dieser Brief der Mentoring-Organisation bei mir so einen Nerv getroffen hat. Ich glaube, ich hätte das vorher gar nicht so präzise formulieren können, sondern das fiel in dem Moment, fielen diese beiden Puzzleteile zusammen, dass ich sagte, ja, genau das ist es, was wir nämlich brauchen, mit Mentoring Kinder und Jugendliche dort abzuholen und dort an die Hand zu nehmen, bevor was passiert. Es ist ja ganz oft eine Gruppendynamik, bevor sie sich älteren Jugendlichen anschließen, um möglicherweise nicht zur Opferseite zu gehören, sondern dann eher doch zum Täter werden, weil sie anfangen, bei irgendwelchen Aktionsschmiere zu stehen oder was auszukundschaften und dann in so eine Dynamik reingeraten, aus der sie sich ganz schlecht wieder lösen können. Ich will nicht sagen, dass Mentoring Jugendkriminalität verhindern könnte. Das mit Sicherheit nicht. Aber es macht junge Menschen stark, stabil. Es lässt sie darüber nachdenken, wer bin ich eigentlich? Wer möchte ich sein im Leben? Welche Werte vertrete ich? Und vielleicht gar nicht so, dass man da einen Philosophiekurs draus macht, sondern einfach, indem man miteinander den Weg entlang geht und einfach an der Seite von diesen jungen Menschen ist.
Beständigkeit vermittelt.
Richtig.
Vertrauen vermittelt. Verbindlichkeit.
Ja.
Und
ja.
Das sehr im Analogen.
Ja, unbedingt. Also das persönliche Treffen ist wirklich das, was es ausmacht. Und das ist auch nochmal eine Besonderheit im Mentoring. Das ist ja eine 1-zu-1-Beziehung. Und in einer 1-zu-1-Beziehung ist niemals Raum für Ausgrenzung. Und das unterscheidet Mentoring so sehr von Gruppenangeboten. Die haben auch ihre Berechtigung, ohne Frage. Aber auch in Jugendgruppen, Jugendclubs entstehen Dynamiken und Strukturen, in denen manche Kinder und Jugendliche vielleicht nicht ideal aufgehoben sind. Und gerade auch, wenn sie in der Schule Ausgrenzungserfahrungen machen, ist das Mentoring was ganz Heilsames für die, weil sie einfach erleben, dass sie da Teil von sind, von diesem Tandem.
Und sich natürlich auch mit ihrem Mentor zusammen aus solchen Situationen herausfühlen können. Ne?
Richtig, genau. Dass da jemand ist, der einmal diese Empfindung des Ausgegrenztseins ernst nimmt und dann auch schaut, ein bisschen vielleicht die Situation analysiert und erstmal überlegt, was ist da eigentlich genau passiert und schaut auch, wie man vielleicht ein bisschen da rauskommen kann oder zumindest ein Gegengewicht und einen anderen Kontext aufmacht.
Das klingt auch so ein bisschen nach Resilienztraining.
Genau, ohne Frage. Also wir haben tatsächlich seit vielen Jahren, inzwischen seit 2018 haben wir das, wirklich ein Resilienzprogramm aufgebaut für unsere aktiven Tandems, das heißt Stärken, Stärken. Da geht es wirklich darum, als Mentor, als Mentorin ein sogenannter Schutzfaktor für das Kind zu sein. Und weil diese Mentorenrolle so wenig vordefiniert ist und die jede und jeder mit der eigenen Persönlichkeit, mit den eigenen Talenten und Stärken auch ausfüllt, deswegen ist es auch so wichtig, und da legen wir ganz großen Wert drauf bei Zeit für Zukunft, eben auch nicht nur die Anbahnung, wenn man so will, des Tandems, sondern dann auch in der laufenden Patenschaft wirklich ganz gut zu begleiten.
Inwieweit stoßt ihr denn als Verein manchmal auch auf Hindernisse? Also ihr habt jetzt einen Ansatz dazu gefunden, wie man da ein konkretes gesellschaftliches Problem, wenn du so möchtest, anzugehen, aber vor allen Dingen auch einfach, um diese Menschen zu stärken. Und wenn diese Kinder und Jugendlichen gestärkt sind, strahlt das dann ja wahrscheinlich auch wieder aus in ihre Familien, in ihr Umfeld. Stoßt ihr da in der Regel auf Zuspruch
auf Unterstützung von außen oder gibt es da Herausforderungen, die euch?
Also eigentlich einmal in der Vereinsgeschichte, Stichwort Selbstwirksamkeit, so als Organisation, da haben wir eigentlich zwei große Herausforderungen gehabt. Einmal ganz zu Anfang 2015, das war wirklich, wir sind ja Ende 2013 gegründet, haben ein Jahr lang wirklich Konzeptarbeit gemacht und haben im Frühjahr 2015 unser Büro im Grindelviertel angemietet und die ersten beiden Mitarbeiterinnen eingestellt. Und dann wurde die Flüchtlingsthematik ganz präsent und überall gründeten sich Flüchtlingsinitiativen und wir waren aber einfach noch viel zu neu und wir haben uns nicht zugetraut, jetzt gleich Mentoring für Geflüchtete anzubieten. Und da muss man sagen, da hatten wir ein akutes Fundraising-Problem. Da ist uns wirklich das Geld fast ausgegangen. Und ich erinnere mich noch ganz gut, mit dem damaligen Schatzmeister bin ich dann zu einem unserer wenigen Förderer, die wir damals hatten. Das ist ein ganz fantastischer Stifter hier in Hamburg. Wir hatten noch für 3 Monate Geld auf dem Konto und ich habe schon überlegt, ob wir diesen Mietvertrag kündigen müssen und was aus den Arbeitsverhältnissen wird, die wir da gerade frisch geschaffen hatten. Und dann bin ich zusammen mit unserem Schatzmeister zu diesem fantastischen Stifter gegangen und der guckte uns an und fragte, wie viel brauchen Sie denn? Und dann haben wir ihm das vorgerechnet, was wir so brauchen. Ohne den gäbe es Zeit für Zukunft heute nicht mehr. Und ich glaube, Hoffnung, um auf das Thema auch nochmal zu kommen, hat für mich was damit zu tun, sich auch so ein bisschen darauf zu besinnen, was ist mein Handlungsspielraum gerade und gar nicht nur aus mir selbst heraus, sondern wo kann ich eventuell auch Unterstützung bekommen und sich nicht zu schade zu sein, um Hilfe zu bitten und sich da auch einmal offen zu zeigen und zu sagen, so ist die Situation und alleine schaffen wir das jetzt gerade nicht mehr. Und dann hatten wir noch 2 große Herausforderungen. Das eine war natürlich die Corona-Pandemie und da haben wir das erste Mal geschaut, was haben wir hier für Kompetenzen an Bord? Da haben wir zum Beispiel einmal geschaut, wie können wir unsere Mentees, das sind ja die Kinder und Jugendlichen, die wir bei uns im Programm begleiten, haben die eigentlich alle genug Materialien, um am Homeschooling teilzunehmen? Da haben wir ganz viele mit Laptops, mit WLAN-Zugängen und solchen Dingen ausgestattet. Und gleichzeitig haben wir auch digitale Lernpartnerschaften, unser Programm heißt Lernen, Lernen, ins Leben gerufen, um eben Kinder, die im Homeschooling abgehängt zu werden drohen, da möglichst gut aufzufangen und da auch mitzunehmen. Und dann gab es noch einen Moment, nämlich als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begann. Wir sind in diesen Momenten immer auch kurz in Schockstarre gewesen. Und ich glaube, das darf sich auch jeder zugestehen, von sowas erstmal betroffen zu sein und sich dann aber daraus möglichst schnell wieder zu lösen. Und da haben wir unsere Willkommenspatenschaften Freunde finden ins Leben gerufen. Das ist für alle Kinder mit Fluchterfahrungen offen, dieses Programm. Nicht nur für Kinder aus der Ukraine, sondern auch aus anderen Ländern. Und wir haben eigentlich, und ich glaube, das ist das, was uns dann jeweils wieder ins Handeln bringt und auch Kraft gibt, aktiv zu werden, wirklich zu schauen, was bringe ich eigentlich selber mit und wie kann ich dann meinen Weg gehen. Und letztlich ist es auch das, was wir unseren Mentees, den Kindern und Jugendlichen weitervermitteln. Du kannst deinen Lebensweg gestalten. Und es gibt ein ganz tolles Zitat von Oprah Winfrey. Das heißt, ein Mentor ist jemand, der dir hilft, die Hoffnung in dir selbst zu sehen. Im Deutschen klingt das fast ein bisschen sperrig. Aber darum geht es dann auch, im Grunde genommen Hoffnung weiterzutragen und weiterzuschenken, wenn man so möchte. Das ist genau das, was unsere Mentorinnen und Mentoren machen, das unseren Mentees zu vermitteln, dass sie diese Stärken und Talente in sich tragen, um ihren Weg zu gestalten und dass sie den äußeren Umständen nicht einfach ohnmächtig ausgeliefert sind.
Und dass es natürlich auch Menschen gibt, die sich für sie einsetzen.
Ja, genau. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, viele der Kinder, die bei uns im Programm sind, erleben in ihrem Umfeld viel Distanziertheit, viel Reserviertheit, vielleicht auch Vorurteile. Und das nehmen Kinder, glaube ich, sehr deutlich auf, wenn da jemand ist, der ihnen nicht zutraut.
Ja, absolut.
Also mal als Beispiel, der Grundschullehrer meines Mentees hat mich mal beiseite genommen und in Frage gestellt, ob sie jemals einen Schulabschluss schafft. Ich war dankbar, dass die das nicht gehört hat. Ich glaube aber und fürchte aber, dass sie das im Unterricht doch auch in irgendeiner Weise in der Interaktion mit dieser Lehrkraft doch auch gespürt hat.
Sie hat den Schulabschluss natürlich jetzt geschafft.
Ja, sie hat den Schulabschluss geschafft und sie hat eine abgeschlossene Ausbildung und sie sattelt gerade noch eine zweite obendrauf. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und ich
bin meinem Mentee, bin Jaren sehr dankbar, dass sie mir erlaubt hat, also eine kleine Anekdote hier zu teilen. Wir waren auf dem Rückweg von einem Konzert und standen an der Ampel und völlig unvermittelt sagte sie, immer wenn ich was Großes geschafft habe, dann denke ich daran, welchen Anteil du daran hast. Und ich habe daraufhin gesagt, du, ich habe gar nicht viel gemacht. Ich stand ja nur an der Seite. Und daraufhin hat sie entgegnet, ja, aber sehr nah an der Seite.
Wow.
Und ich erzähle das deshalb, weil es diese Essenz des Mentoring so deutlich macht. Wir begleiten, wir können Impulse geben und tun das auch unbewusst, indem wir so sind, wie wir sind und Dinge vorleben. Und letztlich sind es aber unsere Mentees, die diese Impulse aufgreifen und die das aufnehmen und umsetzen. Manchmal auch viele Jahre, nachdem so eine Patenschaft beendet ist. Hm. Aber man kann nicht mehr tun, als was zu pflanzen, wenn man so will.
Ja.
Und am Ende auch zu hoffen, dass was wächst.
Und das erinnert mich daran, dass ich selber mal eine Mentorin hatte, die mir aus einer solchen Situation herausgeholfen hat. Und zwar sind wir, als ich 11 war, in die USA ausgewandert als Familie. Und ich konnte kein Wort Englisch. Und auch da gab es die Lehrer oder insbesondere eine Lehrerin, die der Meinung war, ich würde das alles überhaupt nicht schaffen können. Damals war es meine Mutter, die mir den Rücken frei hielt. Aber da gab es eben eine Frau, die nachmittags immer mit mir Hausaufgaben machte. Und dieser Frau bin ich so dankbar bis heute, dass sie sich da diese 3 Monate mit mir hingesetzt hat. Und dann konnte ich irgendwann Englisch und dann war es auch in Ordnung. Aber die hat mir richtig geholfen. Und ich glaube auch nicht, dass ich ohne die so gut klargekommen wäre. Insofern glaube ich das sofort, dass du einen großen Einfluss auf Jarens Lebensweg hast.
Und deine Geschichte, finde ich, macht auch deutlich, wie lebensverändernd Mentoring ist für beide Seiten.
Absolut.
Aber natürlich in erster Linie auch für das Mentee. Es ist wirklich wie eine Weichenstellung. Und ich versuche, dass Menschen, mit denen ich spreche, die ich als Unterstützer gewinnen möchte, denen versuche ich das deutlich zu machen. Man kann das ganz nüchtern ökonomisch betrachten.
Hm.
Jedes Kind, was einen Schulabschluss schafft, was in eine Ausbildung kommt, kann später, so trocken das klingen mag, zum Bruttosozialprodukt beitragen. Und aber auch zu der Stabilität unserer Stadtgesellschaft oder überhaupt unserer Gesellschaft. Weil natürlich Menschen, die sich abgehängt fühlen, die sich außen vor sehen, die unzufrieden sind mit ihrer Lebenssituation und die das Gefühl haben, sie können nichts beitragen. Solche Menschen sind natürlich sehr vulnerabel und manchmal auch offen für radikale Theorien oder radikales Gedankengut. Sieht man jetzt möglicherweise auch in der politischen Entwicklung. Und also es bedeutet nicht, dass jeder, der keinen Schulabschluss hat, wird nicht automatisch radikal, aber sind natürlich empfänglich manchmal für solche Thesen, weil ja im Grunde genommen extremistische Parteien immer auch ein Angebot von Gemeinschaft machen. Wenn du zu uns kommst, dann gehörst du dazu, wir kümmern uns um dich. Und das schwingt ja dann im Grunde genommen mit. Und ich glaube, Menschen, die die Hoffnung verloren haben, also die hoffnungslos sind, die sind ja empfänglich für solches Gedankengut. Und ich glaube, also jedes Kind, was einen guten Weg im Leben findet, egal wie der aussehen mag, das kann ganz verschieden sein, aber was so ein Stück weit zu sich selbst gefunden hat und seinen Weg gestaltet, das kann einen guten Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten und trägt auch zu deren Stabilität bei. Und dann habe ich noch einen zweiten Argumentationsstrang und der ist wirklich wertebasiert. Und da hängt es immer davon ab, ob mein Gegenüber diese Werte teilt. Aber es hat, finde ich, ganz viel auch mit Nächstenliebe zu tun und mit, warum sind wir hier eigentlich so viele auf dieser Erde, wenn nicht, um uns miteinander zu verbinden und anderen auch ein Stück weit auf ihrem Weg zu helfen, wenn man das in irgendeiner Weise kann.
Diejenigen, die zu euch kommen, die sind ja wahrscheinlich schon Menschen, die sehen, dass das einen Wert hat. Oder? Dass man das macht?
Die Mentorinnen und Mentoren.
Die Mentorinnen und Mentoren, die Kinder,
mhm.
Die Eltern. Wer ist denn das eigentlich, wer auf euch zukommt?
Ah, darüber haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen, genau. Also wir haben ganz zu Anfang bei der Gründung ein bisschen rumformuliert und haben gesagt, es sind Kinder, die mit schwierigen Startbedingungen groß werden. Zu Anfang muss man ja ganz viel über Wording nachdenken.
Ja,
wie wollen wir nach außen treten? Und dieses nach außen treten geht immer über Sprache. Und das Thema mit den schwierigen Startbedingungen, das haben wir absichtlich so weit formuliert, weil uns sehr schnell klar war, wir waren ja alle Mentorinnen und Mentoren und wir wussten, wie unterschiedlich die Ausgangssituation unserer jeweiligen Mentees war und deren Familien. Und wir haben gesagt, wir können niemals jetzt hier so am Tisch festlegen,
welche Kriterien machen das eigentlich aus? Das kann so unterschiedlich sein. Es fehlt ein Elternteil oder die Familie hat eine Fluchterfahrung gemacht. Es sind viele Geschwisterkinder, die im Grunde genommen auch ein Stück weit um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern konkurrieren. Wir haben Eltern, die sind in irgendeiner Form gesundheitlich beeinträchtigt und haben einfach nicht die Ressourcen, sich jedem Kind so zuzuwenden, wie es das eigentlich verdient und braucht. Und ich muss hier auch unbedingt nochmal ein Wort und möchte hier ein Wort für die Eltern verlieren, denn die schenken uns ganz viel Hoffnung auch im Grunde genommen.
Die Eltern unserer Mentees,
wenn sie ihre Kinder anmelden.
Ein wichtiger Punkt da.
Ja, die Eltern, ob bewusst oder unbewusst, kommen für sich zu dem Schluss, ich stoße hier an Grenzen, sprachlich, kräftemäßig, finanziell, von dem, was ich leisten kann. Und ich wünsche mir für mein Kind mehr als das, was ich ihm geben kann. Und ich finde, das ist so eine fundamentale Erkenntnis und auch, ich finde, eine ganz berührende Geste, dann zu sagen, ich melde mein Kind bei Zeit für Zukunft an und weiß es da in guten Händen. Und im Grunde genommen, das ist ja dann wieder ein Stück weit einmal so ein Vertrauensvorschuss, den wir dann auch als Organisation bekommen.
Absolut.
Den wir einfach auch mit unserer hohen Qualität, mit der wir arbeiten, mit einem sehr ausführlichen Auswahlverfahren, mit einem ganz sorgfältigen Matching, wer passt gut zu wem, und dann eben auch mit der Begleitung in der laufenden Patenschaft. Das machen wir selbstverständlich in erster Linie zum Kinderschutz, aber auch um den Eltern dieses Vertrauen, was sie uns geschenkt haben, dass wir das ja wie was ganz Kostbares behandeln. Das finde ich einen ganz, ganz wesentlichen Schritt, denn ohne die Einwilligung der Eltern würde es ja überhaupt gar nicht gehen. Es beruht ja auf Freiwilligkeit von allen Seiten und dass die Eltern damit einverstanden sind, ist überhaupt Grundvoraussetzung dafür, dass überhaupt irgendetwas bei uns anfangen kann.
Das fällt auf, wenn man sich mit euch beschäftigt. Ihr habt einen sehr durchdachten Wertekatalog.
Ja.
Und dazu gehören zum Beispiel, ihr schreibt, in eurem Jahresbericht kann man das nachlesen, Mentees vor Grenzverletzungen schützen, Prävention, Respekt, Achtung und Toleranz, Antidiskriminierung leben und Diversität leben, Chancengleichheit und Inklusion fördern, Demokratie und Partizipation fördern, nachhaltig handeln, aber vor allen Dingen auch, dass eure Mentoren, auch hier zitiere ich wieder, Chancen bieten, Unterstützung geben, Zeit schenken, Vertrauen aufbauen, respektvoll sind und Vorbild sind.
Genau, und dafür ist auch unser Auswahlverfahren, glaube ich, ein guter Weg, um rauszufinden, auch für die Kandidatinnen und Kandidaten, will ich das wirklich? Das zieht sich ja über eine gewisse Zeit, meistens sind es so 3 Monate in etwa. Und auf der einen Seite ist es eine Phase, in der man gut reflektieren kann, wer möchte ich eigentlich als Mentorin, als Mentor sein, wie möchte ich meine Rolle ausfüllen?
Wie möchte ich als Mensch da in Erscheinung treten?
Soweit man das abstrakt überhaupt sich überlegen kann. Aber bei mir hat das damals in der Zeit immer mal wieder so im Hinterkopf gearbeitet. Am Ende trifft man natürlich dann auf sein Mentee und dann wird vielleicht auch manches nochmal ganz anders, als man sich das jemals überlegt hat. Das ist das eine. Und das andere ist wirklich auch zu schauen, kann und möchte ich dieses Commitment eingehen? Unsere Patenschaften dauern mindestens 1 Jahr. Das ist ein Zeitraum, den man auf der einen Seite, wir haben alle keine Glaskugel, das ist auch sehr gut so, aber den kann man in gewisser Weise ein bisschen überschauen. Wie gestalte ich die nächsten 12 Monate? Und danach kann man auch tatsächlich das Tandem geordnet zu Ende bringen. Wir haben dafür auch ein Verfahren, das wird begleitet. Und das ist ein Zeitraum. Es gibt viel amerikanische Forschung zum Thema Mentoring. Und die hat herausgefunden, dass Kinder immer was Positives mitnehmen aus der Patenschaft nach 1 Jahr. Und vor allem, wenn es dann eben nicht abrupt endet, sondern auch geordnet abgeschlossen wird. Und vielleicht auch das Kind gefragt wird, ob es Lust hat, nochmal mit einer neuen Mentorin, einem neuen Mentor weiterzumachen. Ich muss aber dazu sagen, dass die allermeisten unserer Patenschaften, das sind so zwischen 85% und 90%, die verlängern nach dem 1. Jahr. Die hören natürlich nicht auf, weil beide so viel Gefallen aneinander gefunden haben. Und jetzt will ich noch einmal kurz den Bogen schlagen, auch wenn wir das ganz ernst meinen. Das ist vielleicht sozusagen die Grundlage dafür, dass dann in der Patenschaft, im Tandem, ganz viel Leichtigkeit und Freude und Spaß sein dürfen. Natürlich hat das Ganze erstmal so einen Commitment-Untergrund und ich glaube, das ist die Basis dafür. Die Treffen als solche sind aber wirklich was, wo viele sagen, boah, das ist wie ein Kurzurlaub, wenn ich irgendwie freitags nachmittags oder am Wochenende mit meinem Mentee unterwegs bin und wir lachen viel zusammen, wir machen Quatsch, wir sind albern, wir sind ausgelassen, unbeschwert.
das funktioniert miteinander. Einmal diese sehr solide Grundlage, die auch von Ernsthaftigkeit und Verantwortungsgefühl geprägt ist. Und darüber kann dann alles bunt und Konfetti sein. Und es muss auch kein Eventcharakter haben und immer jedes Mal größer, schöner, teurer sein, sondern es darf ganz vermeintlich schlicht sein. Und da tun sich meistens die schönen Dinge auch auf. Also ich weiß zum Beispiel noch, ich bin umgezogen und die neue Wohnung war noch komplett unrenoviert und natürlich auch völlig leer. Und bin damals mit Jaren in diese leere Wohnung reingegangen. Und das war für sie ein Erlebnis, weil sie natürlich noch nie eine völlig leerstehende, unmöblierte Wohnung gesehen hat. Sie kannte ja nur ihr Zuhause. Das war möbliert, als sie geboren wurde. Und dann sind wir mit einem Zollstock über den Boden gerobbt und haben geguckt, wie lang und breit die Zimmer eigentlich sind. Und das ist was, das kann man niemals planen. Und wir würden vielleicht denken, oh Gott, wie lästig, jetzt muss ich da noch diese Wohnung ausmessen. Und dann kann es aber zu was Besonderem werden. Und ja, es muss nichts pädagogisch Wertvolles sein. Man darf eine Pizza in den Ofen schieben und Wii spielen oder andere Dinge tun. Gerade wir haben ein Tandem zum Beispiel. Das hat inzwischen, das ist auch das Schöne, was über die Zeit einfach entsteht, sind so Rituale. Und ich glaube, da hat jedes Tandem einfach besondere Dinge, vielleicht auch so ein Running Gag oder so. Und wir haben ein Tandem, das trifft sich immer zum Fischbrötchenessen. Und sowas kann dann eben mal dazugehören. Und das ist eben auch das, was hinterher, finde ich, auch wenn man auf so eine Patenschaft zurückschaut, was das so reich macht. Einfach diese bunten Erinnerungen.
Was euch ja auszeichnet, ist, ihr seid sehr lokal. Diese Wertschätzung auch für das Lokale, für das, was in der Familie passiert, was in einem einzelnen Menschen passiert. Seid ihr vernetzt mit anderen Organisationen, die das an anderen Orten in Deutschland machen? Also tauscht ihr euch mit denen aus?
Wir sind vor allem mit anderen Hamburger Organisationen vernetzt. Es gibt den Mentoring. Das ist der Dachverband der Hamburger Patenschafts- und Mentoringprojekte. Und man muss auch dazu sagen, in dieser Gründungsphase, das klingt im Nachhinein immer alles so einfach. Es war eigentlich eine ziemlich dramatische Situation damals, 2013. Und wir haben natürlich damals auch bei anderen Mentoring-Programmen angeklopft und haben gefragt, dürfen wir vielleicht unter euer Dach schlüpfen? Und ich habe großes Verständnis dafür, dass das damals nicht geklappt hat, weil wir zu viele waren und jedes Programm doch auch seinen sehr speziellen Fokus und seinen Zuschnitt hat. Und da haben wir schlichtweg nicht reingepasst. Aber wir haben damals von anderen Hamburger Mentoring-Programmen ganz tolle Unterstützung erfahren. Und wir wurden da auch nicht als Konkurrenz gesehen, sondern wir sind da wirklich sehr offen in die Szene auch aufgenommen worden als absolute Neulinge. Und wir haben unglaublich von der Erfahrung von anderen Programmen auch profitiert, die uns da ja einfach ganz viel Hilfestellung und Tipps gegeben haben. Genau, diese Vernetzung besteht nach wie vor. Wir sind selber auch natürlich Mitglied im Mentoring und können jetzt nach 12 Jahren mit tollen Mentoring-Beraterinnen auch ganz viel Erfahrung und Wissen wiederum an andere weitergeben. Und unsere Mentoring-Beraterinnen treffen sich regelmäßig auch zur kollegialen Beratung, wo sie mit anderen Vertretern von Mentoring-Programmen zusammenkommen und auch wirklich Facharbeit machen, wo komplizierte Fälle besprochen werden. Also gerade auch diese Begleitung, das klingt auch so simpel, das ist nicht trivial, sondern da geht es wirklich auch ja an fundamentale Fragen, wie man eben diese Beziehung gut stützt und gut stabil hält. Und da ist es unbedingt hilfreich, sich mit anderen auszutauschen und da einfach auch nochmal eine Außenperspektive aus ein bisschen mehr Distanz, aber mit der gleichen fachlichen Kompetenz da drauf blicken zu lassen und zu schauen, wie können wir jetzt eigentlich hier gut weitermachen. Und hat auch wieder was mit Hoffnung zu tun in Fällen, wo so ein Tandem möglicherweise kurz vorm Auseinanderbrechen ist und wo es wirklich kritisch wird, dann zu schauen, was können wir jetzt wiederum dazugeben und bewirken, dass diese beiden Menschen ihren Weg weiter zusammengehen.
Gibt es ein Beispiel, das du nennen kannst, wo es mal so eine Herausforderung gab, wo ihr dann dazu beigetragen habt, dass die es geschafft haben oder vielleicht sind ihr dann auch auseinandergegangen?
Ich bin natürlich im Vorstand so ein bisschen in zweiter Reihe. Ne? Wir tauschen uns regelmäßig selbstverständlich mit unserem Team, mit unserer Teamleitung vor allem auch aus. Die fachliche Arbeit ist im Team, das sind die Profis, das sind Pädagoginnen, Psychologinnen und wir im Vorstand und im Verein tauschen uns aber natürlich regelmäßig aus und da erfahre ich auch aus einzelnen Tandems ein paar Dinge. Ich glaube, es geht, wenn man es auf einen gemeinsamen Nenner runterbrechen wollte, ganz oft darum, um Kommunikation auch und darum, Missverständnisse auszuräumen. Und vielleicht mal ein Beispiel. Es gibt ein Tandem, da ist das Mädchen, stammt aus Afghanistan mit ihrer Familie und das wollte gerne schwimmen lernen und hatte da eigentlich auch Lust zu und Lust dran. Und dann sollte das sozusagen die Tandemaktivität für den Nachmittag sein. Und dann hat die Mentorin eine kurzfristige Absage vom Kind bekommen. Und das passierte mehrfach. Und unsere Mentoring-Beraterin hat dann sehr sensibel Kontakt zu dem Kind aufgenommen und auch zu den Eltern aufgenommen. Und es wurde deutlich, dass die Eltern es nicht wollten, dass ihre Tochter in einem gemischt genutzten Schwimmbad schwimmt. Das einmal rauszufinden, woher kommen diese kurzfristigen Absagen? Das waren einfach Vorbehalte der Eltern, die vollkommen zu respektieren sind. Ich weiß, ich war bei diesem Gespräch nicht dabei, aber da ganz sensibel vorzugehen und das herauszufinden, was ist der Kern des Ganzen, das dann wiederum gut mit der Mentorin zu kommunizieren. Und dann ist es so gekommen, dass die Mentorin, das fand ich auch ganz großartig, rausgefunden hat, dass es Schwimmbäder in Hamburg gibt mit reinen Frauenbadezeiten.
Mhm.
Und dann die Treffen so zu legen, dass das für diese Badezeiten passt. Und wir als Organisation haben dann noch mit Hilfe einer Stiftung für die entsprechende Schwimmkleidung gesorgt. Und dann konnten diese Schwimmtreffen plötzlich stattfinden. Es gab keine Absagen mehr. Das Mädchen hat schwimmen gelernt. Das ist auch was, was es für sein Leben behält. Also einmal festzustellen, ich kann das. Wir haben ja ganz viele Kinder, die mit wenig Selbstvertrauen in die Partnerschaft starten und dann immer mehr durch kleine Erfolgserlebnisse lernen. Ich trage alles in mir, um Herausforderungen zu meistern. Das brauchen wir alle in unserem Leben. Stichwort Resilienz und Selbstwirksamkeit. Und dann hat es durch diese mehreren Schwimmtreffen dann auch gut schwimmen gelernt und hat jetzt ein Geschenk fürs Leben auch bekommen dadurch und hat vielleicht auch gelernt, wie es seine Bedürfnisse gut äußern kann und wie es vielleicht auch mit seinen Eltern besser im Kontakt sein kann. Das war wirklich so eine Übersetzungsleistung unserer Mentoring-Beratung, die dann dazu geführt hat, dass dieses Tandem jetzt total erfolgreich weiterläuft und bestimmt auch noch
aktuell. Ja, auch aktuell noch. Ja, toll.
Ja.
Inwieweit nehmt ihr wahr, dass sich in der Gesellschaft vielleicht in den letzten Jahren was verändert? Ist das etwas, worüber ihr nachdenkt in eurer Tätigkeit?
Ja, wir versuchen ja immer auf äußere Umstände bestmöglich zu reagieren. Und so wie ich das vorhin mit der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg kurz angerissen habe, machen wir das auch so, dass wir im Rahmen unseres Resilienzprogramms Stärken stärken. Das ist modulartig aufgebaut. Also im Wesentlichen gibt es immer Vorschläge oder Impulse für die Mentorinnen und Mentoren. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Da gibt es ein kleines Logbuch zu mit einer kurzen Anleitung. Und aufbauend auf dem, wenn man so will, Basismodul, gibt es verschiedene Themen. Und da haben wir im letzten Jahr ausgewählt, ich bin stark, meine Meinung ist wichtig. Da ging es um Wertebildung und Demokratieverständnis.
Das ist also neu bei euch?
Das sozusagen. Ist sozusagen, genau. Wir versuchen so im Jahresturnus eigentlich immer ein neues Modul aufzusetzen. Und da ist natürlich die Veränderung in unserem politischen Gefüge sozusagen Ausgangspunkt oder Impuls für uns gewesen, dieses Thema aufzugreifen im Rahmen von Stärken stärken. Und wir haben dann zum Beispiel mit unseren Mentees, mit den älteren Mentees, also wir nehmen Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 bei Start der Patenschaft auf. Wir begleiten aber inzwischen bis ins junge Erwachsenenalter, weil wir einfach feststellen, wir haben es früher immer beim 18. Geburtstag enden lassen. Ganz oft ist das auch noch eine Phase, wo Berufsorientierung und so der erste Start ins Leben, vielleicht die erste eigene Wohnung und wichtige Entscheidungen wirklich anstehen. Und deswegen begleiten wir jetzt tatsächlich so lange, wie alle Beteiligten das möchten und mögen. Und da haben wir für unsere älteren Mentees im Rahmen dieses Demokratiemoduls haben wir einen Wahlworkshop durchgeführt, zusammen mit einer Organisation hier in Hamburg, wo ein Wahllokal aufgebaut wurde und neben ein bisschen theoretischem Input, wie funktionieren eigentlich Wahlen bei uns, dann auch tatsächlich zwei Wahldurchgänge richtig durchgespielt wurden. Und dann konnten tatsächlich einige dieser Jugendlichen dann auch als Wahlhelfende bei den Bundestags- und bei den Bürgerschaftswahlen 2025 mitwirken. Und das ist ja auch das, was wir zu vermitteln versuchen. Politik geht dich was an. Du bist mitgemeint. Und du kannst auch daran mitwirken, auf beiden Seiten, indem du deine Stimme abgibst, aber vielleicht sogar auch, indem du dich ehrenamtlicher dann im Wahllokal engagierst.
Du bist mitgemeint, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, das ist das, was wir versuchen. Wir versuchen ja, Horizonte zu öffnen und Türen aufzumachen und zu sagen, zum Beispiel Theater sind keine heiligen Hallen, wo du nicht über die Schwelle treten darfst, sondern du kannst da auch hingehen. Oder für mein Mentee war es zum Beispiel dieses Erlebnis, natürlich wusste sie abstrakt, dass Frauen berufstätig sein können, nicht verheiratet sein müssen. In ihrem unmittelbaren Umfeld, in ihrer Familie, kannte sie Frauen aber ausschließlich als Mütter und Hausfrauen. Und dann jemanden so an der Seite zu haben, die ein ganz anderes Lebensmodell lebt und verkörpert, hat in ihr auch nochmal, glaube ich, einen anderen Impuls gesetzt, zu überlegen, möchte ich das vielleicht für mich selbst? Und ich möchte nochmal betonen, wir missionieren da in keiner Weise, sondern wir zeigen einfach nur, was alles möglich ist, um Wahloptionen aufzumachen, um zu zeigen, guck mal, es kann so, so oder so sein. Du kannst dir was aussuchen. Das ist das, was wir möchten. Wir möchten, dass Kinder irgendwann eine informierte Entscheidung darüber treffen, wie sie ihren Weg gestalten wollen. Und Stichwort informierte Entscheidung, das leitet vielleicht so ein bisschen über zu dem aktuellen Stärken-Stärken-Modul, was wir gerade ausarbeiten. Da geht es ums Thema Medienkompetenz. Wir leben in einer so komplexen Welt und gerade auch mit KI, Stichwort Deepfakes, es wird immer schwieriger zu beurteilen, wo beziehe ich eigentlich mein Wissen über die Außenwelt her? Was sind eigentlich verlässliche Quellen? Und dann zu schauen, wie ordne ich dann eigentlich ein? Und gerade auch für Kinder, da sind unsere Mentorinnen und Mentoren als Ansprechpartner auch nochmal unglaublich wichtig. Wie gehe ich dann eigentlich mit Inhalten um, die mich komplett verstören, die mich überfordern, denen ich mich ausgeliefert fühle? Und dann jemanden an der Seite zu haben, der sich ein Stück weit schützend an die Seite des Kindes stellt, das zusammen einordnet und auch in gegebenen Fällen dann auch schaut, wo können wir das melden? Wo finden wir auch Unterstützung?
Passiert das häufiger, dass Mentoren auf euch zukommen und sagen, hier ist etwas, was ich gesehen habe, mit dem das Kind in Kontakt gekommen ist, das mir das gezeigt hat?
Ja, das passiert gelegentlich. Und da merken wir eben auch, unsere Mentorinnen und Mentoren, das Gros ist zwischen Anfang 30 und Ende 50. Insgesamt haben wir gar überhaupt keine Altersbegrenzung, aber die allermeisten sind nicht Digital Natives. Und da merkt man eben auch, wie da Welten aufeinandertreffen. Und wie wir auch unsere Mentorinnen und Mentoren einfach gut unterstützen und gut begleiten wollen, damit zurechtzukommen. Weil das eben, ihren Alltag spielt sich nicht auf TikTok ab und nicht auf anderen Social-Media-Plattformen. Und die werden ja auch zum Teil mit Inhalten konfrontiert, von denen sie niemals gedacht hätten, dass es sie gibt.
Ja.
Und genau, zu vermitteln und auch nochmal unsere Mentorinnen und Mentoren zu stärken und im Grunde genommen zu sagen, erstmal unabhängig von der eigenen Kompetenz, ein offenes Ohr, ein Ernst nehmen und eine Zugewandtheit. Das sind eigentlich die Kernbausteine, mit denen man jedes Kind erstmal auffangen kann. Und dann darf man sich bitte unbedingt an uns wenden und da weitere Hilfe bekommen.
Ja. Inwieweit informiert das, was du oder ihr erlebt mit euren Mentees, in eurer Arbeit mit den Mentees, deine Tätigkeit als Richterin?
Für mich geht wirklich meine Richtertätigkeit und das Mentoring, das so unterschiedlich das sein mag, ist das für mich miteinander verschränkt. Einmal natürlich über den Umstand, dass ich durch meine Richtertätigkeit zum Mentoring gekommen bin und dann auch Zeit für Zukunft gegründet habe. Ich glaube, das ergänzt sich beides ganz gut, weil ich natürlich als Richterin, ich habe zwar sehr große Freiräume, bin aber natürlich in unser Rechtssystem und auch in die Justizorganisation eingebunden. Und bei Zeit für Zukunft sind wir ein kleiner, agiler Verein. Wir können unsere Regeln uns selber geben und noch mehr gestalten. Und der Grund, warum ich Richterin geworden bin, war ja eben nicht aus Verlegenheit, sondern weil ich gerne Wirklichkeit gestalten möchte. Ich möchte Einfluss darauf haben, bei aller Verantwortung, die ich dabei natürlich auch trage. Aber ich habe einen ganz großen Einfluss darauf, wie das Leben von Menschen weiter verläuft. Und im Strafrecht steht der Mensch jedenfalls für mich immer im Mittelpunkt. Sicherlich auch der Sachverhalt, ohne Frage. Aber dann eben auch doch am Ende immer ein Stück weit ja, der Lebensweg eines Menschen und wie ich den als Richterin mit meinem Urteilsspruch beeinflussen kann.
Weil du bist ja inzwischen im Erwachsenenstrafrecht.
Richtig, ich mache im Moment Erwachsenenstrafrecht und genau, habe auch den richterlichen Bereitschaftsdienst als Verantwortungsbereich. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, wie mich meine eigene Erfahrung als Mentorin und auch mein Engagement bei Zeit für Zukunft im Gerichtssaal vor allem beeinflusst hat, ist, dass ich noch stärker unterscheide zwischen der Straftat, die im Raum steht, zuerst als Vorwurf, im Fall einer Verurteilung dann als Tat, und der Person, die angeklagt ist. Und ich finde es grundlegend wichtig, sonst würde ich meinen Beruf nicht ausüben, dass wir in unserer Gesellschaft Regeln haben, die das Zusammenleben organisieren und dass bestimmte Verstöße gegen diese Regeln auch eine Reaktion erfordern. Aber was mir besser gelingt, ist wirklich der Perspektivwechsel und mich mehr in diese Situation reinzudenken, in der es zu der Tat gekommen ist, die Gegenstand des Verfahrens ist.
Mhm.
Es gibt bestimmte Konstellationen, wo mir dieser Schritt besser gelingt, zu verstehen, okay, das ist da eigentlich passiert, deswegen hat jemand die Kontrolle über sich verloren. Aber das ändert sozusagen nichts an der Art, wie ich meine Urteile fälle. Genau, ich glaube aber, dass ich den Angeklagten mit mehr Empathie entgegentreten kann. Ich glaube schon auch, dass es ein Stück weit vielleicht meine Entscheidungsfindung beeinflusst. Nicht, dass ich immer milder werde, aber dass es mit der Verhältnismäßigkeit der Strafe, die ich ausspreche, dass ich da vielleicht ein besseres Maß finde. Und manchmal, das muss ich sagen, das bedauere ich gerade so ein bisschen, dass ich im Moment nicht im Jugendrecht tätig bin. Das Jugendrecht hat ja eine andere Ausrichtung. Von Gesetzes wegen geht es da eigentlich um Erziehung. Wenn Jugendliche strafmündig sind, da kommt man natürlich ziemlich spät mit der Erziehung. Bis die meisten beim Jugendgericht landen, sind die so 15, 16, 17. Und da kommt man natürlich spät mit der Erziehung. Aber was ich so sehr am Jugendrecht schätze, und ich würde mir das manchmal auch für junge Erwachsene wünschen, ist tatsächlich eine größere Bandbreite an Rechtsfolgen, an Maßnahmen, die man von Gerichtsseite auferlegen kann. Und ich finde, das wird vielen Sachverhalten und vielen Situationen besser gerecht als schlichtweg die Geld- oder Freiheitsstrafe, die das Erwachsenenstrafrecht vorsieht. Und im Jugendstrafrecht kann man manchmal, es bieten sich nicht alle Fälle dafür an, das lässt sich nicht verallgemeinern, aber man kann besser auf den Einzelfall eingehen und da auch in gewisser Weise ein bisschen kreativ werden. Und schauen, was braucht denn dieser Mensch jetzt eigentlich gerade?
Wie kreativ kann man da werden?
Da kann man sehr kreativ werden. Also damals in meiner Zeit als Jugendrichterin am Amtsgericht Harburg habe ich beispielsweise mal auch, man kann auch Aufsätze zum Beispiel als Maßnahme auferlegen, dass jemand einen Aufsatz zu einem Thema schreiben muss. Wie gesagt, das sind eher die Ausnahmefälle, dass das in Frage kommt. Aber beispielsweise, ich hatte in einem Verfahren eine junge Frau als Angeklagte vor mir sitzen, die möglicherweise auch, weil sie sich einer Gruppe zugehörig fühlte, dann in so einen Aktivistenkreis, da ist sie da so reingegraten und die haben eine Hardak-Fähre gekapert und haben dann ein Plakat entrollt. Und das war eine intelligente junge Frau, die war auf dem Weg zum Abitur und der habe ich tatsächlich auferlegt, einen Aufsatz zu schreiben. Ich glaube, 20 Seiten oder sowas waren es damals. Und die hat tatsächlich dann über, wenn man so will, Grundrechte einen Aufsatz geschrieben. Oder ich hatte auch mal jemanden, das war auch ein Oberstufenschüler, der hatte zu Silvester aus hochgefährlichen Stoffen Sprengkörper gebastelt. Das war noch vor der Zeit, als es jetzt so aktuell wurde mit selbstgebastelten Sprengkörpern. Da war er damit schon zugange. Es ist glücklicherweise, muss man sagen, kein Mensch zu Schaden gekommen bei seinen Aktionen, sondern es gab nur in Anführungszeichen Sachschaden, aber der dann sehr erheblich. Und dem habe ich auferlegt, er möge zu Silvester mal in einer Notaufnahme hospitieren oder sich anderweitig mit Ärzten und mit Klinikpersonal darüber unterhalten, was denn solche selbstgebastelten Böller für schlimme Verletzungen hervorrufen können. Und es gibt noch ein paar andere Beispiele, wo es eigentlich immer darum ging, zu schauen, was braucht der Mensch in der Situation gerade. Die Tat spielt selbstverständlich auch eine Rolle, aber auch eine Tat ist ja letztlich oft eine Beziehung zwischen zwei Menschen, zwischen dem Täter und dem Geschädigten. Und da kann man sicherlich nicht immer, ich bin auch nicht naiv, ich bin auch genug Strafrichterin zu wissen, man kann nicht immer Frieden zwischen diesen beiden Parteien herstellen. Aber in manchen Fällen mag das gelingen und ich finde, dafür mache ich meine Arbeit. Das mag ein Bruchteil sein von den Verfahren, die ich zu verhandeln habe. Aber wenn das gelingt, einen Rahmen zu schaffen dafür, dass diese Beziehung, die der Täter, der Angeklagte verletzt hat, dass man das in gewisser Weise ein bisschen repariert, dann ist unfassbar viel gewonnen und es ist was Konstruktives. Das gelingt nicht immer und damit kann ich auch gut leben. Aber das sind eigentlich die Verfahren, die mir jedenfalls am längsten in Erinnerung bleiben. Genau, und genauso wie ich für Zeit für Zukunft brenne, brenne ich tatsächlich auch für meinen Richterberuf.
Ja.
Ja, ich glaube, es ist so, es hat beides was mit meinen Grundwerten zu tun. Auf der einen Seite Freiheit und Gerechtigkeit, das sind jetzt große Worte, aber das ist sozusagen das, wofür ich antrete. Und das spiegelt sich auch im Mentoring wider. Auf der einen Seite hat es was von Freiheit, weil es freiwillig von allen Seiten ist und es hat einen großen Gestaltungsspielraum und jede Partnerschaft verläuft so individuell und so anders. Und Stichwort Gerechtigkeit, ich wünsche mir, dass alle Kinder gute Startchancen im Leben haben. Und das ist in Deutschland leider ein ganz großes Thema, dass es immer noch vom Elternhaus, von der Familie abhängt, welchen Weg ein Kind in diesem Land gehen kann. Und das, finde ich, ist eine Ungerechtigkeit. Da sind wir in Deutschland leider auch ein sehr schlechtes Beispiel. Es geht in anderen Ländern besser. Und ich möchte zumindest im Kleinen ein bisschen dazu beitragen, dass Kinder gut groß werden können und ihren Weg gehen können. Das ist für mich was ganz Fundamentales, weil ich, und das ist unsere Grundüberzeugung auch bei Zeit für Zukunft, wir sehen das einfach in den Kindern, jedes Kind bringt Stärken mit, bringt Talente mit.
Und zwar jedes, ja.
Jedes, ausnahmslos.
Ausnahmslos, das ist richtig.
Und dann gibt es Kinder, die bekommen einfach nicht die Gelegenheiten, sich auszuprobieren und diese Stärken in sich zu erleben und mit einfach gutem Zuspruch auch mal über so eine Hürde hinwegzukommen und festzustellen, Mensch, im Kletterwald, ich schaffe das. Ich habe das gekonnt, in so und so viel Metern Höhe über irgendwas ganz Kippeliges drüber zu gehen. Und das möchten wir eigentlich mit dem Mentoring erreichen, dass Kinder diese Erlebnisse sammeln und dass die Grundlage dafür wird, dass sie sich als selbstwirksam erleben und wenn man so will, dass sie daraus Hoffnung schöpfen für künftige Herausforderungen und Kraft. Hoffnung als innere Lebenskraft.
Es klingt fast so ein bisschen, als sei dieses Mentoring auch ein Stück weit heilsam.
Ja, das ist ein schönes Wort dafür.
Ich finde das ganz spannend. Du bist also über das Richteramt zum Mentoring gekommen und nun beeinflusst das Mentoring auch deine Richtertätigkeit. Hast du denn grundsätzlich das Gefühl, das System funktioniert?
Inhaltlich würde ich sagen, ja, unsere Justiz funktioniert. Organisatorisch knirscht es gerade sehr. Ich glaube, das betrifft ganz viele Branchen, aber es betrifft eben auch den öffentlichen Dienst und betrifft die Justiz. Wir haben mit einem ganz fürchterlichen Personalmangel zu kämpfen. Und der betrifft im Moment auch die Richterschaft und die Staatsanwaltschaft, aber vor allem auch die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, unsere sogenannten Servicekräfte. Das sind hochkompetente Kolleginnen und Kollegen, die dafür sorgen, dass bei uns der Laden läuft. Beispielsweise, wenn ich für eine Hauptverhandlung die Zeugen Müller, Meier und Schulze geladen haben möchte, dass die dann auch wirklich ihre Ladung erhalten. Mhm. Also mit denen wir im Grunde genommen zusammenarbeiten und die uns unterstützen und die das ausführen, was es organisatorisch braucht, um eine Gerichtsverhandlung stattfinden zu lassen. Ich entscheide, wie eine Gerichtsverhandlung abzulaufen hat, welche Beweismittel ich benötige, das alles. Aber meine Geschäftsstellenmitarbeiterin, dann auch später die Protokollführerin, das sind doch meistens Frauen, wir haben aber auch ganz tolle Männer darunter, ohne die könnte ich überhaupt gar nicht funktionieren sozusagen und würden meine Verfahren niemals zur Verhandlung gelangen, weil einfach das nicht in die Praxis umgesetzt wird, was ich dann da mir am Schreibtisch überlege, wie es passieren soll. Und da muss man sagen, klaffen im Moment sehr große Lücken und würden wir uns ja manchmal auch von der Politik mehr Wertschätzung für die Justiz wünschen und ein größeres Bewusstsein dafür, wie sehr eine gut funktionierende Justiz für gesellschaftlichen Frieden sorgt. Jeder kann mal mit dem Gericht zu tun haben. Und sei es, dass ich auf einen Erbschein warte oder dass mich jemand verklagt, ohne dass ich jemals was dazu beigetragen habe, dann würde ich mir ja wünschen, dass ein Verfahren zügig abläuft. Und durch die Personalsituation dauern Verfahren leider immer länger. Und das untergräbt das Vertrauen in den Rechtsstaat und befeuert dann wiederum auch extremistische Kräfte. Und ich glaube, wir tun uns damit gerade selbst keinen Gefallen mit der Situation, wie sie im Moment ist. Und ja, es gibt bestimmte Versuche, da Abhilfe zu schaffen. Aus meiner Sicht müsste man da noch mehr versuchen.
Gibt es da Fürsprecher, von denen du das Gefühl hast, die versuchen, da was dran zu ändern? Ich bin auf der Suche nach der Hoffnung.
Auch da muss man wieder schauen, wo sind denn meine Freiräume sozusagen? Ich bleibe einmal noch mal auf dieser übergeordneten, wenn man so will, auch politischen Ebene. Da setze ich meine ganze Hoffnung auch in die Anwaltschaft. Denn Anwältinnen und Anwälte haben ja auch ein großes Interesse daran, dass Gerichtstermine zeitnah stattfinden, dass die ganze Kommunikation mit dem Gericht gut und reibungslos verläuft, dass auch jemand bei Gericht erreichbar ist. Also in unseren Geschäftsstellen ist es zum Teil eben auch so, dass da niemand mehr ist, der ans Telefon gehen kann. Und wie gesagt, die Anwaltschaft hat ein genuines Interesse aus meiner Sicht daran, eine funktionierende Justiz vorzufinden. Und nach meiner Wahrnehmung hat die Anwaltschaft eine starke Stimme in der Politik. Und da setze ich meine Hoffnung rein, dass diese Stimme mal sehr, sehr laut wird. Denn die Richterschaft äußert sich durchaus schon über viele Jahre. Und da haben wir den Eindruck, dass da nicht genug passiert oder dass einfach noch mehr passieren könnte. Und ich glaube dann, die Hoffnung, die ich habe, ist, dass im Grunde genommen alle die Menschen, die für eine starke Justiz eintreten, dass die sich noch mehr zusammentun. Das passiert zum Teil auch schon bei Fachveranstaltungen, bei Podiumsgesprächen. Und meine Hoffnung ist, dass das einfach noch eine stärkere Dynamik entfaltet und letztlich auch darin mündet, dass bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Das ist doch mein Call to Action an die Anwaltschaft.
Ja.
Und vor allen Dingen auch unbedingt den Call to Action bei Zeit für Zukunft. Es gilt grundsätzlich, dass jedes Kind sich bei euch bewerben darf für eine Patenschaft.
Ja.
De facto ist es aber, erzähl.
Es warten immer fast 100 Kinder bei Zeit für Zukunft darauf, in eine Patenschaft starten zu dürfen. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung dafür werben, dass sich jede und jeder mit dem Gedanken mal befasst, ob nicht Mentoring ein schönes Ehrenamt wäre. Es lässt sich in der Regel ganz gut auch mit einer Berufstätigkeit verbinden. Es ist ein ganz flexibles Ehrenamt und es hat mal eine Mentorin von uns sehr gut auf den Punkt gebracht. Es ist eigentlich doch sehr überschaubar, was wir an Zeit in so eine Patenschaft geben. Und die Wirkung, die das hat, ist so viel größer, dass es sich doch unbedingt lohnt. Insofern freuen wir uns über jede und jeden, der zu unseren Infoabenden kommt oder sich auf unserer Webseite www.zeitfuerzukunft.org umschaut und sich vielleicht einfach mal bei uns anmeldet und schaut, ob das nicht eine schöne Ergänzung und Bereicherung des Lebens sein kann.
Und dieser Aufruf gilt explizit an Frauen und Männer.
Ja, und wir sind als Verein spendenfinanziert und freuen uns natürlich immer auch über finanzielle Unterstützung.
Liebe Kathrin, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr, sehr gern. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht.
Das war Dr. Kathrin Sachse, Richterin und Vorsitzende des Vereins Zeit für Zukunft, Mentoren für Kinder e.V. Ich hatte sie eingeladen, weil sie für mich jemand ist, der Potenzial in Menschen erkennt und in dieses bereit ist zu investieren. Hoffnung ist für sie eine innere Lebenskraft, die es ihr immer wieder erlaubt, im Angesicht von Herausforderungen konkrete Handlungsspielräume zu benennen und diese in konstruktive Lösungen zu übersetzen. Spannend fand ich auch zu hören, wie Mentoring und Richteramt für sie zwei sich immer wieder ergänzende Lebensbereiche darstellen. Menschen nach Möglichkeit zu stärken und nicht zu schwächen. So verstehe ich Kathrins Anspruch an das, was sie tut. In Kinder und Jugendliche zu investieren und ihnen Handlungsspielräume zu eröffnen, das ist jedenfalls, wie ich finde, eine der sinnvollsten Investitionen in die Zukunft. Mir gibt es jedenfalls Hoffnung zu wissen, dass es Menschen wie Kathrin und Jaden und Initiativen wie Zeit für Zukunft gibt. Und das ja eben nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland und darüber hinaus.